In unserer Sendung Tondokument bringen wir einen Vortrag des Psychoanalytikers und Psychotherapeuten Hans-Joachim Maatz mit dem Titel Normopathische Demokratie zur Notwendigkeit einer inneren Demokratie. Er hielt diesen Vortrag am 29. November 2025 beim 4. Symposium der kritischen Richter und Staatsanwälte in Halle an der Saale unter dem Hauptthema Vom Freiheits- zum Überwachungsstaat. Maatz erläuterte die Verknüpfung einer normopathischen, narzisstischen Gesellschaft mit aktuellen Krisen, plädierte für die individuelle Ausbildung einer inneren Demokratie und bot Lösungswege aus der Krise an.
Meine Damen und Herren, um die Möglichkeit zu nutzen, die mir gegeben worden ist, etwas aus meiner lebens- und beruflichen Erfahrung zu sagen, immerhin über 50 Jahre Psychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, mir ist nichts Menschliches fremd. Und alle Politik, die es gibt, versuche ich zu verstehen aus dem Menschlichen heraus. Jeder Politiker ist eben auch ein Mensch und handelt gemäß seiner Möglichkeiten und vor allen Dingen seiner Störungen. Ich bin ja in der narzisstischen Gesellschaft zu der Erkenntnis gekommen, wer heute an die Macht kommt, muss eine narzisstische Störung haben, sonst kommt er nicht an die Macht. Und so etwas zu sagen, auch vorhin wurde auch schon gesagt, ist sicherlich der Verfassungsschutz hier. Ja, ich sage das, weil ich öffentlich für meine Würde als Mensch und als Therapeut auftreten will, das soll gewusst werden. Ich erinnere mich an DDR-Zeiten, ich bin sehr eng befreundet mit Rolf Henrich, dem Rechtsanwalt, der den vormundschaftlichen Staat damals geschrieben hat. Wir haben öfters aus der Absicht telefoniert, dass die Stasi mithören soll, damit sie wissen soll, was Menschen so denken. Und ja, was passieren kann, das wissen wir, wenn heute gesagt wird, ja, wir haben eine Meinungsfreiheit, man muss nur die sozialen Konsequenzen akzeptieren. Ja, das ist leider so, aber die sozialen Konsequenzen, die passieren können, wären wie ein Ritterschlag, ein Ehrenzeichen. Wer heute nicht Konsequenzen hat, mit dem kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Ja. Mein Thema normopathische Demokratie, das ist schon der Versuch zu erklären, weshalb wir keine Demokratie mehr haben, sondern eben eine normopathische. Und bei den Überlegungen, wie Demokratien von Menschen gestaltet werden, ist mir klar geworden, eigentlich hatten wir noch nie eine Demokratie in Deutschland. Ich werde das bemüht sein, genauer zu erklären, wie ich das verstehe. Aber zunächst, der Begriff Normopathie, der stammt nicht von mir, sondern von dem Sozialpsychiater Erich Wolff aus dem Jahre 1972, der damit erstmalig Menschen bezeichnen wollte, eine Art von Psychopathie, den Normopathen, eben den übermäßig angepassten Menschen, der lernen musste, zu gehorchen, sich unterzuordnen, anzupassen. Ich habe diesen Begriff dann auf gesellschaftliche Strukturen übertragen, als Normopathie, als eine gesellschaftliche Fehlentwicklung, die meint, dass das, was gesellschaftlich falsch läuft, nicht mehr als Fehler, als Störung, als Pathie, als Gestörtes anerkannt wird, weil die Mehrheit ähnlich denkt oder weil die Medien das ständig propagandistisch auch verkünden, ohne dass wir noch merken, dass es Propaganda ist. Und dann ist die einfache, simple psychologische Einstellung, na, wenn das alle so sagen und denken, wenn das überall so berichtet wird, dann kann es ja nicht falsch sein. Das ist die eigentliche Gefahr einer normopathischen Entwicklung. Dass dieser Begriff auf gesellschaftliche Verhältnisse angewendet werden kann, hat damit zu tun, dass Menschen, Kinder von Anfang an eben mehrheitlich nach bestehenden gesellschaftlichen Normen erzogen werden. Und die Erziehung, die wir seit Jahrhunderten kennen, vor allen Dingen die autoritäre, war ja immer die, dass Erwachsene, Eltern, Lehrer und dann natürlich die Vertreter des Staates auftreten, autoritär. Du, mein Kind, musst tun, was wir dir sagen. Es gab in Deutschland, Westdeutschland, eine kurze Zeit der sogenannten anti-autoritären Erziehung, die aber nichts anderes gesagt hat, als du musst jetzt tun, was du willst. Das ist nur eine verbrämte autoritäre Einstellung gewesen. Und die allgemeingültige autoritäre Erziehung des Kapitalismus ist eine manipulative. Du musst tun, damit du Erfolg hast, damit du Karriere machen kannst, damit du in dieser Gesellschaft bestehen kannst. Und von daher ist es zu erklären, dass die meisten Menschen als Kinder durch Erziehung so zugerichtet worden sind, wie die Gesellschaft uns dann als Erwachsene braucht. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man es allgemein sagen will, die meisten Menschen werden nicht so erwachsen, wir werden nicht so in unserer Entwicklung bestätigt, dass wir selbst erkennen könnten, wer wir sind, wer wir sein könnten, wer wir sein möchten. Das ist ja praktisch die Chance, die wir haben von Anfang an. Ja, wer könnte ich denn sein in dieser Welt? Also auch von Eltern unterstützt, die eine Einstellung hätten. Mein Kind, wer bist du? Ich will dich kennenlernen. Wer könntest du sein? Wer möchtest du sein? Stattdessen gibt es eben diese Einstellung. Du sollst so sein, wie wir dich haben wollen, wie wir uns das vorstellen, wie du ein ordentlicher Mensch in dieser Gesellschaft sein kannst. Das heißt, mit dieser Grundeinstellung von Erziehung wird der Mensch in jedem Falle zum Objekt. Es gibt immer ein Subjekt-Objekt-Verhältnis, das Subjekt die Erwachsenen, die Eltern und das Objekt das Kind. Und da das so mehrheitlich der Fall ist, ist es also gestattet, auch eine gesellschaftliche Entwicklung unter diesem Gesichtspunkt zu verstehen, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, die zugerichtet worden sind, nicht so, wie sie sein könnten und wollen, sondern wie sie sein sollen und in die Gesellschaft passen. Und das ist nationalsozialistisch, das ist DDR-sozialistisch, das ist finanzkapitalistisch. Dieses Prinzip ist überall dasselbe. Deshalb kann man von Normopathien sprechen. Also ich kenne mittlerweile die dritte Normopathie. In der nationalsozialistischen bin ich noch geboren. Die DDR-sozialistische Normopathie habe ich einen Großteil meines Lebens mitgemacht und jetzt lebe ich in einer finanzkapitalistischen Normopathie, die aber jetzt komme ich zu meinem Konzept als Psychoanalytiker, muss ich die Psychodynamik untersuchen und die ist eine narzisstische. Eine narzisstische Normopathie heißt, es dominiert im Grunde genommen die narzisstische Persönlichkeitsbeeinflussung bis Störung. Und narzisstische Störung entsteht im Wesentlichen dadurch, dass man als Kind nicht die liebevolle Einfühlung erfahren hat. Wer bist du? Wie kannst du sein? Sei so, wie du möchtest. Also das ist die Erfahrung von Liebe, von Bestätigung, von Verstandenwerden. Und da das nicht geschieht, sondern sei so, wie wir dich haben wollen, entsteht eine Entfremdung, eine Verunsicherung. Das ist die Grundlage der narzisstischen Störung, eine Identitätsstörung. Wer bin ich eigentlich? Eine Selbstwertstörung. Bin ich so, wie ich bin, gut genug? Und das, glaube ich, kennen wir alle. Die Frage, bin ich gut genug? Bin ich ausreichend? Erfülle ich die Erwartungen, die an mich gesetzt sind, die ich dann ja selber übernommen habe, dass ich mir selber misstraue, ob ich ausreichend gut bin? Diese Form von menschlicher, kindlicher Beeinflussung durch Erziehung ist aus meiner Sicht, meiner Berufssicht eben zu trennen von dem, was wir Beziehung nennen. Beziehung wäre die ideale frühe Begleitung von Kindern. Beziehung als ein Subjekt-Subjekt-Verhältnis, einer wechselseitigen Beziehung von Eltern, Erziehern und Kind, die eine Gleichwertigkeit von Anfang an impliziert. Gleichwertig heißt aber nicht gleichrangig. Also dieses Missverständnis, wenn heute manche Kinder, kleine Kinder gefragt werden, na, was willst du heute essen oder wie willst du dich anziehen? Also praktisch eine Überforderung des Kindes in seiner angeblichen Freiheit oder Identität ist damit nicht gemeint, sondern mit der Gleichwertigkeit ist gemeint, dass man auch auf die Meinung, auf die Gefühle des Kindes achtet und auch darauf achtet, was meine Meinung, wie ich mit dem Kind umgehe, mit dem Kind macht. Dass es also eine solche narzisstische Normopathie als Gesellschaft gibt, also das Narzisstische, dieses Identitätsschwäche, wer bist du? Du bist nicht gut genug. Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, dies zu kompensieren. Die einen versuchen das durch besondere Anstrengung, durch besondere Leistung. Sie blähen sich auf. Das ist ja das, was wir kennen, das Größen selbst, wo man immer mehr Schein hergibt, als man ist. Also der Größen selbst Narzisst und wie gesagt, der kommt einer solchen Gesellschaft an die Macht, weil er immer etwas vormacht und den anderen einredet, wie toll und großartig er sei, dass er sozusagen auch gewählt wird. Wir haben eine Parteiendemokratie, da werden nicht die einzelnen geprüften Menschen gewählt, sondern die, die sich durch ihre narzisstische Problematik an die Spitze einer Partei bringen und dann dort praktisch vom Parteiprogramm eher gewählt werden. Aber nicht nur das Größen selbst gehört zur narzisstischen Problematik, sondern eben auch das Größenklein. Das heißt, es gibt Menschen, Kinder, die von früh auf lernen, wenn sie sich hilfsbedürftig zeigen, wenn sie sagen, ach, ich bin, weiß nicht, kann nicht, ich bin kränklich oder hilf mir oder so, dass sie auf diese Weise elterliche Zuwendung bekommen. Und das konstituiert eine Einstellung, eine psychische Haltung, ach, wenn ich nur bedürftig bin, dann bekomme ich Zuwendung und Aufmerksamkeit. Das ist aber auch nicht Liebe, ja? Denn Liebe wäre ja eine Einstellung von Eltern, die versuchen herauszufinden, wie dieses Kind ist, damit ich tun kann, dass es dem Kind nach seiner Art gut ist. Und eine narzisstische Normopathie ist dann immer in Gefahr, ein Zusammenspiel, das wir Kollusion nennen, ein Zusammenspiel zwischen Größen-Selbst-Narzissten und Größen-Klein-Narzissten. Das heißt, die Größen-Selbst-Narzissten kommen an die Macht aufgrund ihrer Empathielosigkeit, ihrer Durchsetzungsfähigkeit, ihrer rhetorischen Fähigkeiten und werden gerne dann von den größten kleinen Narzissten auch akzeptiert und gewählt, weil die ja gelernt haben, ja, ich bin nicht gut genug, ich muss mich führen lassen, ich muss darauf achten, wie ich sein soll, was andere mir sagen. Und dieses Prinzip macht im Grunde genommen eine Gefährdung für die Entwicklung einer Demokratie. Ich habe mich schon in jungen Jahren gefragt und gewundert, wie kann es denn sein, dass die ehemaligen Nazis im Grunde genommen von heute auf morgen als Demokraten in der Bundesrepublik auftraten, also egal ob in der Judikative oder Exekutive oder Legislative, waren plötzlich Demokraten. Ich habe weder bei meinen Eltern noch bei den Lehrern und schon in der Politik der DDR gar keine Antwort bekommen. Und dann habe ich mich ein zweites Mal wieder gewundert, wie nach der Wende die bisherigen SED-Bonzen und Stasi-Leute von heute auf morgen im Westen Manager waren oder auch schon wieder in der Politik tätig waren. Also wie geht das? Das habe ich zum ersten Mal begriffen, also nicht zum ersten Mal immer wieder begreifen müssen, dass man ein Demokrat per Akklamation sein kann. Ich bin heute Demokrat, gestern war ich noch ein Nazi oder gestern war ich noch ein Kommunist. Ja. Ich habe übrigens die Ehre gehabt, mal bei Helmut Schmidt privat eingeladen gewesen zu sein, über den Gefühlsstau was wissen wollte. Und da saß ich in einer Runde mit dem damaligen Verteidigungsminister Rühe zusammen und den habe ich gefragt, sagen Sie mal, Herr Minister, wie gehen Sie eigentlich mit den ehemaligen NVA-Soldaten und Offizieren um? Da sagt er, wunderbar, also das sind die besten Soldaten, die nehmen wir gerne an, die parieren noch, die wissen noch, was Gehorchen ist und so weiter. Also auch eine Armee, wo der Klassenfeind sowieso klar war, von heute auf morgen waren sie in der anderen Armee. So, das muss natürlich der Psychotherapeut verstehen und erklären. Das ist mein Beruf. Also mein Beruf ist, Zuhörer und Versteher zu sein. Und wenn ich heute zum Beispiel von irgendjemandem beschimpft werde, wäre auch ein AfD-Versteher oder ein Putin-Versteher oder sowas, dann fühle ich mich geehrt. Ja, genau, das muss der Mensch tun. Ich muss verstehen. Und verstehen heißt ja nicht zustimmen, aber das ist die Voraussetzung, um überhaupt kommunizieren zu können. Ich habe deshalb angefangen, in meiner Arbeit danach zu forschen, was braucht es, um ein wirklicher Demokrat zu sein. Also da habe ich zum ersten Mal diesen Unterschied in mir aufgemacht. Es gibt also eine äußere Demokratie, die verordnet werden kann. Ja, das haben wir erlebt. Nach 1945 ist den Deutschen von den Siegermächten Demokratie verordnet worden und das hat offensichtlich dann ja sehr bald geklappt. Also ja, recht und schlecht, aber erstmal dem Schein nach und nach 89, 90 dasselbe nochmal, dass die DDR plötzlich, also die bisherige Politik jetzt in der Bundesrepublik eingegangen ist. Diese Form der äußeren Demokratie ist aus meiner Sicht unbedingt von dem, was ich eine innerseelische Demokratie nenne, zu differenzieren. Was ist eigentlich ein innerseelischer Demokrat? Ich habe hier leider nicht die Zeit, ausführlicher auf die Beziehungsqualitäten, die ein Mensch braucht, also die mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten, das ausführlicher darzustellen. Im Grunde genommen kann nur der ein echter Demokrat werden, der das Glück hat, die besten mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten in seiner Entwicklung erfahren zu haben. Wer nicht, wird auch niemals ein wirklich echter, guter Demokrat von Anfang an sein können. Er kann sich aber darum bemühen. Und deshalb, denke ich, stehen wir hier. Das heißt, wir alle, behaupte ich mal, hatten nicht das Glück, jedenfalls die meisten nicht, so eine frühe Bestätigung, Beziehungsqualität erfahren zu haben, dass sie von vornherein ein echter innerseelischer Demokrat hätten werden können. Und was würde das bedeuten? Ein echter innerseelischer Demokrat wäre ein Mensch, der in der Lage ist, auch permanent, immer wieder einen inneren Disput führen zu können. Wir haben alle unsere Zweifel, unsere Unstimmigkeiten in dem, was wir denken und wollen, unsere Ambiguitäten und so weiter. Das heißt, ein Leben lang müssen wir damit zurechtkommen, dass es im Grunde genommen für das persönliche, individuelle, psychologische und soziale Leben keine objektiven Wahrheiten gibt, sondern alles ist nur subjektiv. Und diese Subjektivität ist permanent von unzähligen Einflüssen beladen und so sind wir gefordert, uns immer wieder zu fragen, ja, wer bin ich denn eigentlich in dieser Situation und wer will ich wirklich sein, wer kann ich sein und da gibt es keine Antworten für immer und ewig, sondern immer nur situativ und wie ich sage, dynamisch, das kann im nächsten Augenblick schon anders sein, wenn ich andere Erkenntnisse, andere Erfahrungen, anderes Erleben habe und diese Fähigkeit, diesen inneren Dialog oder Disputs vielleicht noch besser zu sagen, führen zu können, wäre die Grundvoraussetzung für eine Fähigkeit des inneren Demokraten. Wenn ich jetzt auf unsere bisherigen demokratischen Verhältnisse schaue, also verordnete äußere Demokratie mit Persönlichkeiten, die in keinster Weise auf ihre Fähigkeit, innerer Demokrat zu sein, geprüft werden. Also meine erste Forderung oder eine wesentliche Forderung für ein demokratisches System wäre, erstens, der Beruf Politiker müsste ein entsprechend akademischer Beruf mit akademischer Prüfung sein. Etwa so, wie man Medizin studiert und praktisch eine entsprechende Prüfung ablegen muss. Und dann auch gäbe es ja die, wie bei uns, die Facharztweiterbildung. So wäre es auch für die Politiker, die jetzt die einzelnen Fachbereiche der Politik zu vertreten hätten. Das wäre schon großartig. Aber noch viel wichtiger wäre die persönliche Eignungsprüfung, die Charakterprüfung, ob man überhaupt zur Politik fähig ist, also diese innere Qualität entwickeln kann. Und das ist leider nicht der Fall, sodass wir leider davon ausgehen müssen, dass die meisten Politiker an der Macht also diese innerseelische Befähigung nicht haben. Und wir müssen deshalb davon ausgehen, dass Menschen, Politiker an der Macht, schwerste Persönlichkeitsstörungen haben können und dann eben auch entsprechend die Politik danach ausrichten. Es ist dann also möglich, dass Parteien Politik machen, also nicht mehr Menschen, sondern Parteiprogramme an die Macht streben, die nicht nach ihrer auch menschlich-charakterlichen Qualifizierung geprüft sind. So ist es möglich, dass Politik mit Behauptungen gemacht werden kann, mit Halbwahrheiten, mit Lügen, mit Phrasen gemacht werden. Und damit kann man aus psychodynamischer Perspektive sagen, eine politische Meinung ist nie eine authentische Aussage. Es sei denn, man sagt, ich bin der und der Meinung, weil ich die und die innere Einstellung dazu habe. In der Stiftung waren wir bemüht, Zwiegespräche zu machen zwischen Geimpften und Ungeimpften oder zwischen Menschen, die für Waffenlieferungen in die Ukraine sind oder dagegen. Und wenn man in solchen Zwiegesprächen nicht politische, ideologische, moralische Argumente gelten lässt, sondern nur persönliche. Ich bin dafür, weil ich die und die in meinem Leben und so weiter. Dann entsteht etwas sehr Erstaunliches. Dann sind meistens die Gründe für und dagegen vergleichbar mit seelischen Problemen, die Menschen haben, die sie jetzt aber ideologisch oder politisch austragen, um ihre eigene seelische Problematik nicht erleben, erleiden und erkennen zu müssen. Ich habe schon nach der Wende mal angefangen. Ich hatte in meiner Stasi-Akte etwa 15 Freunde und Kollegen, und die mich bespitzelt hatten, und habe mal bemüht, Stasi-Informanten und mich oder andere Opfer auch ins Gespräch zu bringen. Und auch da war es wieder deutlich, dass die äußeren Gründe, also gut, das waren ideologische oder manche waren erpresst und so weiter, aber die innerseelischen Gründe waren vergleichbar als Symptom der inneren Bedürftigkeit, wichtig zu sein, zur Geltung zu kommen, der Angst zu entfliehen. Und auf dieser Position konnte sehr unterschiedliche Positionen dahin gebraucht werden, um sich dennoch zu verstehen. Man musste nicht Freund werden, aber man konnte sich verstehen, obwohl man ganz unterschiedlicher Meinung war. Ich will jetzt nochmal erklären, weshalb eine Demokratie neuropathisch wird, wenn also die demokratischen Strukturen nicht von Demokraten belebt und getragen werden, sondern eben von den Menschen mit ihren psychischen Problemen im Grunde genommen. Eine Normopathie ist immer falsches Leben. Falsches Leben heißt, also es ist unecht, es ist nicht das, was ich wirklich brauche. Und das Falsche muss dann irgendwie kompensiert werden oder betäubt werden oder abgelenkt werden, damit ich nicht mehr ein Leben lang spüren muss, dass ich doch eigentlich von mir entfremdet bin, dass ich ein falsches Leben mache. Und das, was man kompensieren kann, das ist für die größten Selbstnarzissten im Kapitalismus eben Macht und Profit vor allen Dingen. Und für die Menschen im größten Kleinen, also Masse der Leute, die sich gerne führen lassen, die glauben, dass sie damit ihre innere Verunsicherung beruhigen können, ist es eben vor allen Dingen Anpassung, Folgen, gehorsam sein, mitmachen. Und alle Kompensationen, aber Macht und Profit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Gehorsam und Anpassung, haben die Tendenz, immer süchtig zu machen. Es ist falsches Leben, es ist Kompensation, es sind Drogen, Droge Macht, Droge Geld oder Droge Anpassung. Und deshalb muss das immer weiter gesteigert werden. Und das ist einer der psychodynamischen Mechanismen, der dann auch eine Demokratie normopathisch werden lässt. Also, wenn wir Demokratie haben ohne innerseelische Demokraten, dann haben wir nur ein Demokratiespiel. Ein Demokratiespiel von Spielern, die Demokratie spielen, egal meinetwegen in der Legislative, Exekutive, Judikative oder als Wähler spielen. Und ein solches Demokratiespiel mit den jeweils besonders problematischen oder gestörten Persönlichkeitszügen kann eine Weile halbwegs erfolgreich sein, wenn es gelingt, dass alle Spieler auf allen Ebenen etwas davon haben, also Gewinn haben. Meinetwegen war das nach 45, ja, Konsum, Wohlstand, soziale Sicherheit erstmal für die Mehrheit der Menschen. Und deshalb konnte das Demokratiespiel funktionieren. Und nach der Wende war für uns Ostdeutsche eben erstmal, ja, jetzt konnte man viele jedenfalls besser leben, was besser kaufen, was erleben, reisen und sich informieren und so weiter. Bis man merkte, das ist dann auch schnell eine Sättigung, die Droge immer mehr wirkt dann nicht mehr und dann beginnt man zu begreifen, dass man wieder in vergleichbaren gestörten, nämlich normopathischen Strukturen angekommen ist, aus dem man gerade hoffte, entkommen zu sein, nur eben mit anderen Vorzeichen. Ich habe deshalb mal den Vereinigungsprozess auch als ein Herrschaftsunterwerfungskollusion bezeichnet, also im Westen mehr Wirkung im Größen selbst und im Osten mehr Wirkung im Größen klein, was sich allmählich im Moment jetzt ändert, da man im Osten viel stärker merkt, wie diktatorische Strukturen entstehen und wie sie propagandistisch ausgebaut werden. Deshalb ist der Osten im Moment so eine Avantgarde der Hoffnung auf Demokratie. Es gibt für mich eine Frage, wie kann das trotzdem möglich sein, dass das, was wir heute auch gehört haben, dass ein Demokratiespiel am Ende so normopathisch pervertiert? Es gibt also sicher eine Erklärung, das ist die Erklärung der Finanzelite, naiv, aber eben mit der Kompetenz der psychodynamischen Analyse. Die Finanzelite hat weltweit mittlerweile so viel Geld angehäuft, dass sie im Grunde genommen alles und jeden kaufen kann. Das geschieht meiner Meinung nach. Und wenn man jetzt nur... die paar Tausend der Machtelite, also politisch, medial, wissenschaftlich, Kultur, selbst religiös, wenn man die kauft, und ich bin überzeugt, das geschieht ständig, nicht als direkte Korruption, das sicherlich auch, aber durch Förderung, durch, ja, wenn du was willst, dann musst du das machen, und wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht gefördert. So, und das genügt psychodynamisch. Wenn die paar Tausend Führer in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur und so weiter entsprechend gekauft sind, wirkt alles andere fast automatisch psychodynamisch, denn dann ist eine Abhängigkeit vorhanden. Die Menschen wollen Arbeit haben, sie wollen natürlich auch Anerkennung haben oder sie müssen ihre Schulden bezahlen, wenn man es ganz banal nimmt. Dann folgt man dem, was sozusagen die Chefs sagen. Das ist ganz simpel, aber so sind wir Menschen, jedenfalls solange wir nicht begreifen, dass wir entsprechende frühe Entfremdung erlitten haben, für die wir Verantwortung übernehmen müssen. Und ein großes Problem dabei ist das, was ich ja schon am Ende der DDR als Gefühlsstau bezeichnet habe. Wenn es eine solche frühe Entfremdung gibt, dass man nicht so bestätigt und erkannt wird, wie man eigentlich ist, sondern wie man werden soll, dann ist dieser Erziehungsprozess, diese Beziehungsstörung immer verbunden mit Gefühlen, mit berechtigter Empörung für die Einengung, für die Kränkung, für die Verletzung, mit vor allen Dingen viel seelischen Schmerz, dass ich nicht die Liebe, die Bestätigung bekommen habe, die ich als Mensch brauche, um gut leben zu können. Und natürlich auch mit Trauer, mit traurigen Gefühlen darüber, dass ich bestimmte Dinge, die in mir einfach da sind, die angelegt sind, dass ich die nicht entfalten kann. Und diese wesentlichen menschlichen Gefühle, Wut, Schmerz und Trauer, werden in aller Regel nicht angemessen den Kindern gestattet. Man wird dann schnell beruhigt, werd hier ja nicht laut, sei nicht frech, wir wollen doch nicht emotional werden und all diesen Scheiß. Das heißt aber, die nicht ausgedrückten Gefühle haben ein enormes Stresspotenzial. Wir Menschen können nicht entscheiden zu fühlen oder nicht. Wir fühlen immer in jeder Situation, nur wir sind nicht gewohnt, es wahrzunehmen und erst recht nicht, es auszudrücken. Also müssen wir unsere Gefühle zurückhalten und am Ende nehmen wir gar nicht mehr wahr, dann werden wir stumpf. Das ist die Quelle für zwei große Probleme in unserer Gesellschaft. Das eine ist die Psychosomatik. Die Psychosomatik lebt davon, dass aufgestaute Gefühle in Symptome, in Erkrankungen verwandelt werden. Und das andere ist sozusagen die Gewalt, die Kriegslust. Und das ist etwas, was mich im Moment am meisten umtreibt. Ich weiß um die massenhafte Entfremdung der meisten Menschen. Ich weiß, wie sie propagandistisch weiterhin zugerichtet werden. Ich weiß, wie die Demokratie pervertiert zu einer Normopathie aus den genannten Gründen. Und ich weiß, dass die meisten Menschen jetzt auch in ihren Gefühlsstau getriggert sind. Der Gefühlsstau, der ja Jahrzehnte vielleicht durch Konsum, durch Amüsement, durch Reisen und so weiter abgelenkt und halbwegs befriedet werden konnte, aber nicht wirklich, der wird wieder wund, weil die Drogen nicht mehr stimmen, weil die bisherige demokratische Ordnung verloren geht. Und was machen die Menschen mit ihrem Gefühlsstau? Sie werden entweder krank oder böse. Und das Böse ist im Moment das Hauptanliegen der Politik, das durch entsprechende Propaganda von Angst, Ängstigung und Bedrohung versucht wird, den Gefühlsstau der Massen so zu fokussieren und zu konzentrieren, dass sie wieder bereit werden könnten, in den Krieg zu ziehen. Das ist für mich etwas, was ich schwer aushalten kann, dass das passieren kann.
Wie
wie sind die Symptome unserer gesellschaftlichen Situation einer normopathischen Demokratie? Ich spreche als Psychiater und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin überzeugt, wir befinden uns in einem kollektiven Wahn. Die Psychiatrie kennt den Begriff des Wahns, der nicht organisch, nicht durch Schizophrenie, sondern eben durch enormen Stress, langen Stress, werden Menschen wahnhaft. Es gibt sogar den Begriff der Folie à deux, des angesteckten Wahns. Das heißt, ein Wahnkranker aus Stressbedingungen kann einen nahestehenden Menschen, der von ihm abhängig ist oder der wirklich vom Herzen nahesteht, von dem Wahn anstecken. Dann sind zwei, der eine, der den Wahn hat und der andere, der das mitmacht. Wenn ich diesen Begriff, den es auch als Diagnosebegriff in der ICD-10 gibt, auf die Gesellschaft verwende, dann würde ich den Begriff der Folie à plusieurs, also ein kollektiver Wahn, der in dem genannten Sinne der Kollusion zwischen Größen selbst an der Macht, das sind die Wahnkranken an der Macht, die jetzt deshalb wahnkrank werden, weil ihre Macht bedroht ist, ihre Geldmacht. Deshalb muss man ja eine Pandemie erfinden, deshalb muss man einen Klimawahn erfinden, deshalb muss man einen Russenwahn erfinden, um wieder neue Profitquellen zu haben. Das ist im Grunde genommen die Droge, wahnhafte Droge des Größen selbst an der Macht, die jetzt in Gefahr ist, Folie à plusieurs, den Kleinheitsgehorchen, Wahn zu aktivieren, um dann das alles mitzumachen. Deshalb haben sich so viele Menschen impfen lassen. Man hätte es wissen können. Deshalb glauben immer noch so viele, wir hätten ein CO2-Thema. Deshalb glauben so viele, die Russen sind unsere Feinde. Einen solchen Wahn, der sich breit macht, ist im Grunde so, also unerträglich, aber auch gefährlich, ja, dass es tatsächlich passieren kann. Es ist möglich, dass wir wieder in den Krieg geschickt werden und es Menschen gibt, die das tatsächlich tun. Es gibt keinen gerechten Krieg aus meiner Sicht. Die den Krieg... Die den Krieg anzetteln und befehlen, ziehen ja nicht selber in den Krieg, sondern sie lassen töten. Und die sich töten lassen, ist was ganz Trauriges. Aber ich weiß als Psychotherapeut, dass es auch Menschen gibt, die das sogar dann mitmachen, aus mehr unbewussten Gründen, um ihrem falschen Leben zu entkommen. Dann riskieren sie auch praktisch die Gefahr des Getötetwerdens. Aber selbst töten zu wollen, ist eben auch ein Symptom des Gefühlsstaus, wenn er nur entsprechend auf ein Feindbild orientiert wird. Dann will ich wenigstens noch etwas Positives sagen, oder wenn es überhaupt was Positives gibt, außer dass wir hier versammelt sind. Aber vielleicht ist noch eins wichtig, was wir tun, was ich heute gehört habe, ist ja alles das Bemühen, doch noch etwas zu stoppen, zu retten, wieder ins Positive zu wenden. Es gibt ein sehr ernsthaftes Bedenken dagegen. Eine narzisstische Störung ist im Grunde genommen nicht einsichtsfähig. Und zwar aus eigentlich einem ganz simplen Grund, aber der gravierend ist. Wenn man eine narzisstische Störung entwickelt hat, also eben sich behaupten muss, weil man so selbstwertgestört ist, dann kompensiert man damit im Grunde genommen die ganze Selbstwertproblematik. Das heißt, wenn ich als Narzisst irgendwann mal erkennen müsste, ei Gott, was habe ich mit mir gemacht? Ich habe das alles falsch interpretiert oder habe das überzogen, würde im Grunde genommen das ganze kompensatorische Lebensgebäude in sich zusammenbrechen. Und das ist im Grunde genommen Kampf um Leben und Tod. Was ja auch nicht ganz falsch ist, denn für das kleine Kind, das durch Erziehung zugerichtet wird, ist es das Erleben, es würde es um Leben und Sterben gehen. Denn wenn es nicht gehorcht, wird es nicht geliebt. Und ein Kind, das nicht geliebt wird, hat eigentlich wenig Kraft noch zu leben. Aber um zu überleben, passt es sich an. Deshalb ist es so schwierig, auf Einsicht zu hoffen. Die Chancen, dass die Menschen lieber in den Krieg ziehen, sind leider größer als die Chancen auf Einsicht. Trotzdem, was kann man tun? Bei aller Ohnmachtsgefahr, bei aller Resignationsgefahr, bei aller tiefen Empörung, Beunruhigung, Ängstigung, bin ich Psychotherapeut genug, um zu wissen, was mir und vielen Menschen, mit denen ich in meinem Leben zu tun hatte, wirklich hilft. Das ist der Kontakt, der menschliche Kontakt, die Kommunikation. Ich weiß, dass wenn es gelingt, und dazu reichen manchmal nur 2, 3 Menschen in der Familie, in der Freundschaft, wenn es gelingt, dass man sich wirklich offen, ehrlich mitteilen kann. Also nicht mit Maske, also mit sozialer Maske jetzt irgendwas glaubt, was ich sagen muss, damit ich zur Geltung komme oder gemocht werde oder so. Wenn ich ganz ehrlich bin, dass diese Tatsache, dass ich mich offen mitteilen kann und das Gefühl habe, ich werde auch empfangen, ich werde gehört. Es gibt es Menschen, die sind bereit, mich zu verstehen, weshalb ich so denke, auch wenn sie anders denken. Das hat einen hohen therapeutischen Wert, sich unverstellt ehrlich zu machen und mitteilen zu können und dabei empfangen zu werden. Das ist im Grunde genommen das, was man auf jeden Fall in den Kreisen, in den engsten Kreisen, in denen man lebt, auch tun kann. Dass man sich sozusagen der Propaganda entziehen muss, ist klar. Also wer heute vorwiegend öffentlich-rechtlich oder die großen Printmedien, der ist in einer Falle. Der hat keine Chance, sich aus dieser Propaganda zu befreien. Man muss unbedingt vielfach sich informieren, auch alternativ informieren. Es ist auch nicht sicher, dass das Alternative stimmt. Das ist genauso propagandistisch mitunter verfälscht wie das Öffentliche. Aber mit dieser vielfältigen Informationen in sich zu gehen und sich zu fragen, wie geht's mir damit? Was sagt mir mein Herz? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Und darüber reflektieren zu können, also im Grunde genommen in einer unendlichen Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis zu sein und das zu kommunizieren, ist für mich die beste Möglichkeit, auch in einer Normopathie ganz gut zu überleben und zurechtzukommen. Und wer das tut, wird auf keinen Fall in den Krieg ziehen. Und das ist schon ein großer Wert. Sich breit zu informieren, dabei auch eine Gefühlsarbeit ständig zu betreiben. Also das, was einen ärgert, was einen schmerzt, mitteilen zu können. Das ist nicht nur eine Frage von gesund bleiben, sondern eben auch eine Frage der persönlichen Würde. Also Würde ist für mich das Bemühen, möglichst in Übereinstimmung zu sein mit dem, was ich denke, was ich fühle und wie ich handle. Wenn das übereinstimmt, lebe ich, ich bin in Würde. Es gibt selten eher solche Zustände, wo das wirklich übereinstimmt. Man weicht immer ein bisschen ab aus den verschiedensten sozialen Gründen. Hier heute, glaube ich, ist es eine Chance, seiner Würde nahe zu kommen. Es gibt keine objektive Gewissheit. Es gibt immer nur subjektive Erfahrungen. Und deshalb ist es so wichtig, im Austausch zu sein. beziehungskulturelle Kommunikation. Und beziehungskulturelle Kommunikation geht davon aus, ich teile mich mit, so offen ich kann. Ich weiß, dass ich bei allen Problemen, in denen ich mich sozial befinde, immer auch ein Teil des Problems bin. Ich bin immer auch das Problem und jeder andere auch. Es gibt keinen, der nur richtig und gut wäre. Übrigens ist für mich Demokratie eine Einstellung des sowohl als auch. Ich bin immer gut und böse, richtig und falsch, links und rechts. Und jede andere Form ist autoritär. Entweder oder, entweder bist du für uns oder gegen uns, entweder bist du ein Linker oder ein Rechter, ist autoritär, ist keine Demokratie. Demokratie ist sowohl als auch.
Sie hörten den Psychoanalytiker und Psychotherapeuten Hans-Joachim Marz zum Thema Normopathische Demokratie zur Notwendigkeit einer inneren Demokratie.